SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Ein neues Jahr hat begonnen. Aufbruch und Neuanfang, das wünscht man sich zum Jahreswechsel. Die allgemeine Stimmung aber ist eher gedrückt. Pessimismus hat sich eingenistet, Trumps zweite Amtszeit, ein weiterhin zehrender Ukraine-Krieg und die immer stärker spürbare Klimakrise. Da wird Tatkraft zur aktiven Entscheidung. Und die kann man sich abgucken, zum Beispiel von der Autorin Ulrike Dresner. Denn sie blickt in ihrem Werk allem Schweren direkt ins Gesicht und lässt sich trotzdem nicht entmutigen. Ihr neuer Gedichtband heißt Penelopes Schiff. Darin schreibt sie Homers Odyssee weiter und schickt Odysseus Ehefrau Penelope auf große Fahrt. Darüber sprechen wir gleich. Doch zuerst möchte ich gerne hören, was Ulrike Dresner gerade treibt. Denn sie sticht auch selbst in See. Ich erreiche sie in Tromsø in Nordnorwegen. Guten Tag, Frau Dresner.
Guten Tag.
Ja, Sie sind in Tromsø. Wie spannend. Was machen Sie dort? Was haben Sie vor?
Ich gehe auf ein Schiff und fahre 11 Tage durch das Nordmeer, durch die Dunkelheit zum Wale beobachten und Polarlichter sehen. Und gestern Abend bin ich angekommen und es ist schon das allererste Polarlicht zu sehen gewesen. Es ist ganz unglaublich und kalt ist es auch.
Sie wollen Lichter sehen, aber Sie wollen auch die Dunkelheit sehen, habe ich verstanden. In 2020 erhielten Sie den Deutschen Preis für Nature Writing, damals für den Essay Radio Silence. Darin ging es um Stille und um Helligkeit. Jetzt arbeiten Sie an einem zweiten Text, der sich mit Dunkelheit befasst. Und dafür recherchieren Sie in der Arktis. Beide Texte werden im Herbst gebündelt im Mare Verlag erscheinen. Was wollen Sie auf diesem Schiff oder diesem Kutter in der winterlichen Arktis denn erfahren und erleben?
Ich habe den ersten Essay, den Sie eben erwähnt haben, Radio Silence, geschrieben nach einer Arktisreise im Sommer 2019. Ich war unglaublich angerührt von dieser Landschaft und von ihrer scheinbaren Unberührtheit. Wir wissen aber, dass sie nicht unberührt ist. Sie ist genauso von Umweltverschmutzung betroffen und von Aussterben bedroht. Und ich schreibe jetzt einen zweiten Essay über das Thema Dunkelheit und dieses Biotop, denn in der Arktis sterben ja nicht nur Eisbären aus, sondern ein ganzes Biotop ist bedroht und es ist von so unendlicher Schönheit. Der Verlust wird so fühlbar und zugleich werden auch die Grenzen des Menschen hier in der Polnähe so fühlbar, dass es für mich ein Moment ist, das vielleicht auch so schreiben zu können, dass es Menschen nochmal berührt, denn wir fallen ja alle in Lethargie angesichts der bedrückenden Nachrichten. Und wir haben uns in fatale Weise an sowas wie Klimawandel gewöhnt. Das Wort sagt schon fast nichts mehr. Und das ist das eigentliche Anliegen. Und dazu gehört, dass ich mich diesem Selbstexperiment aussetze. Was macht diese Dunkelheit mit mir?
Und Sie haben keine Angst vor der Dunkelheit und auch nicht vor dem Seegang. Sie werden fast 2 Wochen auf See sein.
Ja doch, vor dem Seegang habe ich jede Menge Angst. Ich werde nämlich immer seekrank. Und habe jetzt entsprechend Tabletten eingepackt. Vor der Dunkelheit habe ich weniger Angst. Aber ich denke mir schon, wenn ich hier bin dauernd, was haben eigentlich die Leute hier oben gemacht, bevor die Elektrizität da war? Also es ist schon eine krasse Erfahrung.
Von Ihnen kann man Mut lernen, würde ich mal sagen. Erst vor kurzem erschien Ihr neuer Gedichtband Penelopes Schiff. Das ist auch eine Geschichte vom Segelsetzen. Darin erzählen Sie von Penelope in wärmeren Gewässern. Ne? In Homers Odyssee ist sie Odysseus' Ehefrau. 20 Jahre lang wartet sie in Ithaka auf seine Rückkehr aus dem Krieg, aus Troja. Das ist eine Frau, die ständig webt und alle Freier standhaft abwimmelt. Das ist eine brave Frau. Ist Penelope, Sie haben jetzt ein ganzes Buch, fast 300 Seiten darüber geschrieben, ist Penelope nicht eigentlich eine langweilige Person oder was hat sie an ihr gereizt?
Ja, könnte man denken. Ne? Ich habe als Kind irgendwie die Sagen des klassischen Altertums gelesen und fand Odysseus ganz großartig, endlich mal ein Held, der auch ein Gehirn hat. Aber diese Frau, unmöglich. Und mir war damals schon klar, das kann ich jetzt nicht mit meiner Mutter diskutieren. Die wird das gerade richtig finden, dieses Penelope-Leben. Dabei war irgendwie deutlich aus dem Text, aus dem alten Text, dass das nicht auserzählt ist. Denn gleichzeitig ist sie offensichtlich eine sehr, sehr gute Königin, denn dieses karge Ithaka floriert. Und ich fand es dann sehr interessant. Ich habe mich nochmal mit ihr beschäftigt natürlich. Ich habe ein bisschen Altgriechisch gelernt und das Original gelesen. Und dann sieht man auch, dass direkt schon im alten Griechenland die Figur Penelope zu Weitererzählungen eingeladen hat. Denn es ist allen klar, das spürt man auch am Ende des Textes, die Geschichte ist nicht zu Ende. Das ist eher so Hollywood-endmäßig, ja? Mann zurück, Geschichte zu Ende, also Hochzeit, Filmschluss. Aber alle Menschen, die leben und in Beziehungen leben, wissen, das, was zählt, das kommt dann danach und genau das erzähle ich.
Sie gehen jetzt selbst aufs Schiff und Sie haben auch Ihre Penelope dann aufs Schiff geschickt, zusammen mit anderen Frauen. Und Sie lassen die Frauen von Ithaka aus die Adria hochsegeln. Was lassen diese Frauen denn hinter sich? Was haben sie vor?
Sie brechen auf. Sie verlassen die Insel und sie fahren wirklich ins Unbekannte. Die Welt ist ja nicht so sonderlich erschlossen. Sie wissen nicht, wohin es geht. Sie wissen nur, dass sie nicht nach Italien fahren können. Da sitzen die Hellenen und beobachten die Thunfische. Also biegen sie nach Norden ab. Und es ist eine ambivalente Reise, denn man bricht ja nicht leichten Herzens auf, wenn man sein Zuhause, Verwandte, die eigene Geschichte zurücklässt. Und es ist eine unglaublich mutige Reise, ein Aufbruch tatsächlich ins Neue auf eine Art und Weise, wie wir uns das vielleicht gar nicht mehr vorstellen können. Und sie fahren also schon mit ambivalenten Gefühlen ab, aber auf der Reise selbst begegnen ihnen äußerlich, aber eben auch innerlich Dinge, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. Das war auch für mich eine Reise beim Schreiben, denn ich hatte diesen Plan, ich lasse die Frauen aufbrechen und habe dann herausgefunden, dass die alten Griechen sich Sklaven und Sklavinnen gehalten haben und auch Frauen aus Afrika sind auf diesem Schiff. Und als allererstes bricht die soziale, die hierarchische Ordnung, die man da aus dem alten Griechenland mitbringt, zusammen. Denn auf dem Schiff gelten andere Regeln. Da zählt, was eine kann und wer sie ist.
Auf dem Schiff, das Sie besteigen werden, da werden wahrscheinlich auch ganz eigene Regeln gelten. Ich bin gespannt, später davon in Ihrem Essay zu erfahren. Sie sind eine sehr wandlungslustige Autorin, ist mein Eindruck. Sie schreiben Essays jetzt gerade, Sie schreiben Romane, aber Sie schreiben auch Lyrik. Ihr neues Buch jetzt, Penelopes Schiff, ist ein Lyrikband, ein lyrisches Epos, ein enormes Werk. Warum haben Sie Penelopes Geschichte nicht in Prosa, sondern in Versen erzählt?
Es ist eine Geschichte, die auf dem Wasser spielt und das Wasser ist bewegt, die Reise führt ins Unbekannte, die Frauen sind bewegt, sie trauern, sie kämpfen ums Überleben, sie entdecken und erleben aber auch die Schönheit des Meeres, die Überraschungen der Fahrt und das Metrum, also der Vers, ohne Reime im meisten in diesem Fall, ist das Medium, das das ausdrücken kann. Und die Lyrik ist ja auch die Gattung, die eine ganz intensive Naturbegegnung erlaubt und dazu eine intensive innere Begegnung. Ich kann wirklich mitgehen auf diese Reise und es hat mir auch erlaubt, einen utopischen Raum zu erreichen. Das war für mich selbst beim Schreiben vielleicht die allergrößte Überraschung, das, was sich dann aus dem Zusammenbruch der Ordnung während der Fahrt die Adria hoch entwickelt hat. Und meine Frauen fahren ja einfach die Adria hoch, bis es nicht mehr weitergeht und sind in so einer ganz elenden Lagune gelandet mit lauter Mücken, deswegen wohnt da niemand. Dann gründen sie eben Venedig.
Eine schöne Idee, ja. Und darin besteht der utopische Raum, etwas Neues gründen, etwas Neues versuchen?
Ja und nein, also ist das äußere Zeichen davon, aber der utopische Raum entsteht aus der inneren Haltung, in der das getan wird. Zum einen sind die Frauen schon unter einem ganz anderen Zeichen als die Männer auf ihren Beute- und Kriegsfahrten aufgebrochen, nämlich unter dem Zeichen, nicht zu kämpfen, sondern bei Begegnungen, weil man Essen tauscht, Wasser aufnehmen muss, zu handeln, Kompetenz und Güter mitzubringen. Sie haben die Chirurgie erfunden, sie haben Goldschakale dabei, sie handeln also, fahren friedlich in Kooperation, die Adria hoch übrigens auch in Kooperation mit der Natur, beobachten Fische, werfen fliegende Fische zurück ins Meer. Das ist das eine. Und das andere, sie entwickeln auch ein anderes Prinzip des Zusammenlebens, weil eben die alten Hierarchien zerfallen sind. Sklaventum ist abgeschafft auf dem Schiff Und weil jede andere braucht, sonst überleben sie nicht. Sie sind wirklich auf Kooperation angewiesen. Das heißt nicht, dass es dann keine Konflikte mehr gibt, aber man muss sie aushandeln. Penelope bleibt Königin, solange sie sich als gute Ideengeberin erweist. Und auf der Insel kann jede Frau ihre eigene kleine Insel beziehen, also in der Lagune, und kann dort, fangen sie an zu bauen und Brücken zu bauen. Und es ist damit beendet ja das Buch. Es gibt dann noch einen Sprung ins 21. Jahrhundert, aber die alte Geschichte endet damit. Da steht natürlich auch ein Fragezeichen, aber es weht ein anderer Geist, als er jetzt politisch weht.
Sie haben gerade gesagt, Wasser ist bewegend und diese Frauen sind in Bewegung, darum auch Lyrik. Was war denn für Sie die grundlegende Stilentscheidung für diese Geschichte und für diese Lyrik? Sie notieren selbst im Vorwort, Sie wollten, Zitat, Homers Hexameter in Bewegung setzen. Ich habe kaum noch Hexameter in Ihrem Text gefunden. Wie sind Sie vorgegangen?
Ja, die sind ziemlich in Bewegung gesetzt. Die sind oft kürzer. Die haben zum Beispiel nur noch 3 Hebungen und man kann 2 Verse zusammenlesen und dann ist man wieder beim Hexameter. Ich bin ganz anders vorgegangen, als es jetzt vielleicht so klingt. Ja. Ich sitze da nicht willentlich und sage, ich will jetzt das und das und das machen und dann passiert es so und dann tue ich es, sondern ich fange an mit dem Tun. Ich sehe, wo kann ich diese Stimmen hören? Wo komme ich in die Geschichte hinein? Ich habe angefangen eigentlich damit, alle Naturmetaphern aus der Odyssee selbst übersetzen und alle Naturbeschreibungen, auch der Anfang des Textes mit dem Oktopus und wie er am Felsen anklammert, sind original aus der Odyssee genommen und dann ergibt sich da sozusagen auch ein Ton. Es ist ja ein mehrfaches Übersetzungsunternehmen. Ich übersetze aus einer ganz alten Welt hinein in unsere Welt. Ich übersetze eine Fahrt in Sprache. Ich übersetze Natur in Sprache und entwickle neue Ideen. Und so hat sich dann eigentlich der Ton ergeben, der sich eben auch ändert, je nachdem, was gerade geschieht und welche der Frauen spricht. Denn das war vielleicht die größte Überraschung für mich beim Schreiben. Die ehemaligen Sklavinnen und auch Odysseus' Mutter, die ebenfalls mitfährt, erheben selbst die Stimme und Penelope hat 3 Töchter und eine der Töchter spricht auch. Also wir haben einen anders aufgefassten Chor, nicht den kollektiven Chor, sondern einen Chor aus Einzelstimmen und Einzelsichten auf das Meer und die Geschichte in diesem Buch.
Ihre Texte zeichnen sich durch ein unglaubliches Maß an Kreativität aus und Intelligenz auch. Nicht jeder Mensch schreibt nun. Und trotzdem frage ich mich, ist Ihre Art des Formenauflösens, Worte neu zusammensetzens, das Sie beim Schreiben praktizieren, ist das auch in andere Lebensbereiche übertragbar? Also sich vom Festland hinauswagen aufs wogende Wasser, ganz allgemein gesprochen?
Sie hatten vorhin das Thema Mut angesprochen und ich glaube und sehe das auch in der Rezeption meiner Texte, wenn Leser und Leserinnen mit mir sprechen, dass diese kleinen Mutschübe, die in dem Buch sind, die auch in den Verwandelten sind, dass die überspringen können, dass das Funken schlagen kann. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, muss ich wirklich sagen, ich habe so viel über Menschen eigentlich aus der Literatur gelernt, schon als Kind und Jugendliche. Und es hat meine Welt und mein Menschenwissen auf eine Art und Weise erweitert, dass ich hoffe natürlich, dass das für andere Menschen nicht anders ist und dass sie das aus dem Lesen mitnehmen und dass sie noch was anderes mitnehmen. Darum geht es auch in der Penelope. Momente der Ruhe, Inseln der Einkehr, in denen die Schönheit der Welt entsteht. Deswegen bin ich auch hier in Tromsø, um dieses Projekt weiterzuschreiben und diese Schönheit, die so zart und empfindlich und prekär ist, um sie nicht nur festzuhalten, sondern in Worten so entstehen zu lassen, dass man sie beim Lesen tatsächlich nochmal fühlt und davon berührt wird.
Sie werden in den kommenden 2 Wochen viel erleben, Frau Dresner. Sie werden ja Dunkelheit erleben, den Klimawandel in einer wahrscheinlich dramatischen Form sehen und die Reaktion wird ein Text sein. Sie reagieren also aktiv, also nicht pessimistisch, worin ja immer auch eine gewisse Lethargie steckt, eine gewisse Passivität. Sie reagieren mit Tatkraft, also mit einer schöpferischen Aktion geradezu. Wie mutig sind Sie selbst? Was würden Sie sagen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ja, als ich 30 war, meine Universitätskarriere, also ich hatte eine Assistentenstelle und sollte mich da habilitieren, gekündigt, um Schriftstellerin zu werden. Und wenn ich das erzähle, sagen die Menschen nur auf, du meine Güte, was für eine mutige Entscheidung. Und ich denke mir dann immer, da werde ich an der falschen Stelle gelobt, weil das war, glaube ich, der Mut der Verzweiflung, wenn überhaupt etwas. Aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch und habe so das Gefühl, was gibt es zu verlieren und was gibt es zu gewinnen und wie viel Zeit auf dieser Erde habe ich eigentlich oder habe ich noch? Und das fand ich auch übrigens einen sehr schönen Altersgewinn, ja, dass da manche Bedenken dann einfach auch abfallen und manche Rücksichten und es dann einfach auch heißt, dann tu es und schau es dir an und leg dich einfach eine Viertelstunde in den Schnee und guck, was passiert und lass dir die Flocken ins Gesicht schneien oder fahr auf diese Reise und dann, ich weiß nicht, ob ich so mutig bin. Ich buche das dann und dann habe ich tagelang vorher Albträume, habe ich schon geträumt, dass es mich vom Deck reißt und dann habe ich beschlossen, ich seile mich an auf diesem Deck, damit ich nicht ins Wasser falle. Ja, also so ist das mit dem Mut. Die Ambivalenz schlägt zu, aber die ist auch gut zu schreiben. Also ich bin ja eine Schriftstellerin, ich bin ja eigentlich ein Schreibtisch hockender Mensch und bewege mich eigentlich überhaupt nicht gern, aber manchmal brauchen die Texte eben eine andere Art von Einsatz.
Ulrike Dresner in Tromsø. Ich finde es großartig, was Sie vorhaben und ich wünsche Ihnen eine gute Reise.
Ja, vielen Dank. Das kann ich gut brauchen.
Und von der Arktis können wir dann im Herbst in Ihrem neuen Buch bei Mare lesen. Bis dahin halten wir uns an die ungleich wärmere Adria. Dort fährt Penelopes Schiff. Erschienen ist das Buch bei Penguin. Dieses Gespräch haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet, denn auf dem Schiff hätte es keine Verbindung gegeben. Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur.